Ja, wir sind ja schon mitten im Thema durch die Einleitung und vor allen Dingen durch den Lobpreis. Wir haben ja heute den Schluss des Vaterunsers, wie Karl Friedrich schon angekündigt hat. Das Vaterunser in der Form, in der es uns am geläufigsten ist, hat so eine Art Nachwort, denn es endet mit dem Lobpreis, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wer neuere Übersetzungen hat, Bibelübersetzungen hat, der hat sicherlich schon festgestellt, da ist auf dieser Abschnitt gar nicht drin oder nur eingeklammert. Denn ursprünglich gehörte dieser Lobpreis nicht zu dem Gebet. Beim Lukasevangelium steht er auch gar nicht und auch in älteren oder in den ältesten und besten Handschriften fehlt dieser Schluss. Aber dieser Lobpreis ist ein Stück Liturgie aus der alten Kirche. Man muss sich den Vorgang ungefähr so vorstellen, dass die zum Gottesdienst versammelte Gemeinde mit einem lobpreisenden Bekenntnis auf das Vaterunser-Gebet, das der Priester gesprochen hat, geantwortet hat. Das war im Judentum so üblich, dass die Gebete wie so mit einem Siegel, einem frei formulierten Lobspruch beendet worden sind. Ein klassisches Beispiel ist das Gebet Davids zur Vorbereitung des Tempelbaus. Wir finden das in 1. Chronik 29, Vers 11. Da heißt es zum Schluss, und wir merken das fast ähnlich wie beim Vaterunser, dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Also auf die Bitte um Bewahrung in der Versuchung und um Erlösung vom Bösen antwortet die Gemeinde mit einem Triumph der Glaubensgewissheit, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So hat die Gemeinde die Bitten besiegelt. Später wurde dieser Schlussteil dem Vaterunser als fester Bestand angeschlossen und so hat das Martin Luther vorgefunden und seinem deutschen Text des Gebetes eingefügt. Seit man also das Vaterunser im Gottesdienst zu beten begann, haben die Gläubigen darauf geantwortet. Der Schluss des Vaterunsers ist deswegen so wertvoll, da er uns an zweierlei erinnert. Er erinnert uns an den, zu dem wir gebetet haben, und er erinnert uns auch daran, dass wir nicht nur zum Nehmen, sondern auch zum Geben bereit sein müssen, wenn das Gebet vollständig sein soll. Alles Gebet muss nämlich zur Anbetung führen. Aber was bedeutet das jetzt so ganz praktisch, wenn wir beten, denn dein ist das Reich? Ich will das mal deutlich machen mit einem Beispiel. Ein Mann, nennen wir ihn Herr Meier, einer ist ja auch unter uns, nennen wir ihn Herr Meier, er war in besonderen Schwierigkeiten und ein Angehöriger riet ihm, sich doch mit diesen Schwierigkeiten in dieser Frage einmal an einen Beamten zu wenden, den er gut kannte und der, wie er auch meinte, doch in seiner Abteilung dafür irgendwie auch zuständig sei und ihm da sicherlich helfen könnte. Der Herr Meier kannte diesen Beamten nicht, er hat ihn wohl mal ganz flüchtig auf einer Beerdigung gesehen, aber er ging trotzdem hin. Aber er kam enttäuscht zurück. Der Herr Meier berichtete, der will mir nicht helfen, den interessieren meine Sorgen gar nicht, ich bin ihm ganz und gar gleichgültig. Und er sagte weiter, der kann mir auch gar nicht helfen, der ist eigentlich nur ein ganz kleines Tier da, ein ganz kleiner Mann, der nichts zu sagen hat und keinen Einfluss hat. Also dieser Beamte, der will nicht und der kann auch nicht. Ich weiß nicht, ob unter uns Beamte sind, ich will keinem näher treten, möchte es nicht verallgemeinern. Aber mal so als Beispiel, und das gilt ja nicht nur für Beamte, so ist das oft mit uns Menschen. Entweder wollen sie nicht oder sie können nicht oder beides. Und bei Gott ist das ganz, ganz anders. Und daran erinnert uns das Vaterunser. Gott kann und Gott will. Indem Jesus uns das Vaterunser lehrt, sagt er uns, Gott will. Mein Vater ist euer Vater und deshalb dürft ihr unser Vater sagen. Deshalb dürft ihr meinen Vater so anreden. Gott kann helfen. Gleich am Anfang des Gebetes kommt das zum Ausdruck. Gott will. Er lässt sich von uns als Vater anrufen. Er begegnet uns eben nicht gleichgültig, sondern väterlich. Als der Vater ohne Gleichen geht er mit uns um. Er hat uns lieb. Er beugt sich zu uns herab wie ein Vater zu seinen Kindern. Er hat das Allerbeste mit uns vor. Er erzieht uns auch, wie es nötig ist. Und auch das tut er aus reinster Liebe. So steht am Anfang des Vaterunsers, Gott will. Und am Ende des Vaterunsers steht sozusagen, Gott kann. Er ist der allein und für immer Zuständige. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen, endgültig. Die Geschicke der Menschen und auch die Geschicke der Völker und das Werden und der Bestand des ganzen Kosmos. Das Denn des Lobpreis, denn dein ist das Reich, das Denn bezieht sich eigentlich auf alle Bitten. Es ist sozusagen an jede einzelne Bitte anzuhängen. Eigentlich könnte man so beten, unser tägliches Brot gib uns heute, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ich war ja einige Jahre in Ostfriesland tätig als Pastor. Das ist schon, war eine ganz besondere Erfahrung. Am Anfang war es schwierig mit der Sprache, wenn man da zum Bäcker ging. Ich weiß doch, und erstmal habe ich da Brötchen geholt morgens und dann sagte die Verkäuferin zu mir, Pfiffachtendatig. Wie ich dahinter kam und ich habe dann nochmal, wie bitte, es waren 5,38 Mark, Pfiffachtendatig. Und dann sagte sie noch, dürft noch was wesen, also darf es sonst noch was sein. Also das ist schon so eine ganz besondere Sprache. Ich hatte schon eine plattdeutsche Bibel, also eine Bibel in Plattdeutsch, aber als ich in Ostfriesland war, habe ich mir dann das Ostfriesische Neue Testament zugelegt. Das hat ein Pfarrer Gerrit Herlin aus Leer übersetzt. Und das habe ich manchmal wirklich gebraucht und da dann auch zitiert, weil es manchmal besonders anschaulich war. Dieses Plattdeutsche und gerade auch das Ostfriesische Platt hat schon was. Also man kann auch damit sich ganz anders ausdrücken. Es fällt mir noch zwischendurch noch was ein. Ich war auch als Evangelist mal in Ostfriesland unterwegs, habe ich mit einem jungen Mann gesprochen, dann wollte ich mit ihm beten und der druckste rum, der fing irgendwie an zu beten. Und dann sagte er, kann ich auch auf Plattdeutsch beten? Ja, sag ich, natürlich, unser Herr versteht auch Platt, auch Ostfriesisch Platt. Und dann hat er gebetet und richtig losgesprudelt, eben in seiner Sprache. Und so in dieser ostfriesischen Übersetzung des Neuen Testaments von Gerrit Herlin heißt der Schluss des Vaterunsers wie folgt, und ihr werdet ihn alle gleich verstehen. Also es geht ja um, denn dann ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, ist ja so ziemlich abstrakt, ne? Ostfriesisch Platt. Du kannst dat, du wollt dat und du deist dat auch. Ne? Das hat jeder verstanden. Ne? Du kannst das, du willst das und du tust das auch. Unmissverständlich soll es jeder, nicht nur jeder Ostfriese, hören, Gott kann. Gott kann. Ich denke, das ist so wichtig, dass wir uns das als Christen noch immer wieder bewusst machen. In der vorletzten Woche durfte ich oder musste ich einen lieben Freund im Bergischen Land beerdigen, 86 Jahre alt. Der hatte unter anderem ein sehr interessantes Hobby. Er war Holzschnitzer und er hat sehr viele Bibelsprüche geschnitzt. Da in Dünn im Bergischen Land sind die in vielen Häusern zu sehen. Ich habe neulich einen Besuch in Bad Salzuflen gemacht. Auf einmal, wupp, sehe ich so einen Holzspruch. Ich denke, den kenne ich doch. Und dann fiel mir auch ein, die haben Verwandte im Bergischen Land. Dadurch sind die an den Spruch gekommen. Und diesem Freund habe ich mal vor Jahren noch, ich glaube, es sind schon Jahrzehnte, gebeten, mir so eine biblische Kurzfassung zu schnitzen, nämlich die Worte, er kann, eben auch in Anlehnung ans Vaterunser oder Gott aber kann machen, viele Verheißungen beginnen damit und sagen uns, dass Gott kann. Und das war mir wichtig und das hängt heute noch in meinem Arbeitszimmer. über der Tür, wenn ich da rausgehe oder vor meinem Sessel im Arbeitszimmer, habe ich einen Blick darauf. Auch gerade noch, als ich Gemeindepastor war, das ist ja nicht nur so schön wie jetzt so im Reisedienst, da kommt man überall und hält mal eine Gastpredigt. Wenn man vor Ort ist, dann erlebt man ja auch alle Höhen und Tiefen und manche Schwierigkeiten mit und manche Nöte. Und manchmal sieht man als Pastor dann oft nur die Probleme und Schwierigkeiten und vergisst, dass unser Herr ja da ist und dass er kann. Und deshalb habe ich mir diesen Spruch schnitzen lassen und wie gesagt, dieser Wandspruch in meinem Arbeitszimmer ermutigt mich bis heute. Und das möchte ich uns heute auch so mitgeben. Das klingt hier an im Vater unser. Unser Herr kann. Er kann. Gott kann unsere Gebete erhören. Denn Gott die Ehre zu geben, das ist so wichtig. Auch gerade für unser Beten und bei unserem Beten. Gott die Ehre zu geben, bewahrt uns beim Beten davor, dass wir nur um uns selbst kreisen. Deshalb auch das einleitende Denn. Denn dein ist das Reich in Ewigkeit. Das heißt, er ist an der Regierung für immer. Dieses Wissen ist ja auch für uns Gläubige angefochten. Wenn wir in die Nachrichten schauen, wenn wir um uns herum schauen, was wir so sehen und erleben, da haben wir den Eindruck, da haben ganz andere das Sagen, die Diktatoren und Machthaber dieser Welt. Es sieht so aus, als ob nur die Menschen an der Regierung sind und sehr oft die Bosheit der Menschen, ihr Verlangen übereinander zu herrschen. Oder das andere Schlagwort, Geld regiert die Welt. Wie erleben wir das in unseren Tagen? Und dazu scheint uns Gott irgendwie ohnmächtig. In der Passionsgeschichte, ist ja noch nicht so lange her, vor ein paar Wochen lebten wir noch in der Passionszeit, in der Passionsgeschichte stehen sich für eine kurze Zeit die Vertreter der Weltmacht Rom, Pilatus, und der Vertreter der Weltherrschaft Gottes, nämlich Jesus von Nazareth, gegenüber. Und dabei fällt auf, in welch ungleicher Lage die beiden sind. Pilatus sitzt herrisch auf seinem Richterthron, mit einem Wort oder einem Wink entscheidet er über Leben und Tod. Und Jesus steht vor ihm, gefesselt, offenkundig, ohnmächtig. Und doch wurden die Mächtigen damals, die Mächtigen vor Jesus und durch Jesus, verlegen und unruhig. So kann Jesus auch ganz souverän und gelassen dem Pilatus sagen, in dieser Situation, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Gott ist es, der Macht verleiht auf Zeit. Aber Jörg Swoboda und Theo Lehmann haben zu Recht dieses Lied gedichtet, die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Napoleon. Der äußerte gegenüber seinem Adjutanten, der mit ihm freiwillig die Verbannung auf St. Helena teilte, es ist etwas Seltsames um Jesus von Nazareth. Und sagt Napoleon weiter, ich habe Armeen befehligt und habe sie von Sieg zu Sieg geführt, doch nun macht keiner einen Finger krumm für mich. Jesus hat nie ein Regiment kommandiert und doch wären noch heute jederzeit Tausende bereit, für ihn den Kopf auf den Block zu legen. Alle Machthaber dieser Erde, die Vergangenen, die Gegenwärtigen und die Zukünftigen, sind gemessen an dem Reich unseres Gottes nur vorläufige Größen. Ihre Herrschaft versinkt ins Nichts, ihr Name verweht wie Schall und Rauch, auch wenn er noch so erschreckend und noch so furchterregend gewesen sein mag. Die Reiche dieser Welt versinken ins Vergessen, aber Gottes Reich bleibt. Die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr, der letzte Herrscher, Jesus Christus, kommt, er kommt wieder. In den 30er Jahren, als sich einer anschickte, ein 1000-jähriges Reich aller Deutschen aufzurichten und ihm in einer Welle maßloser Verblendung ungezählte Menschen anheimfielen, ist in den Kreisen evangelischer Jugend ein Bekenntnislied entstanden. Und dieses Lied ist wie ein Lauffeuer durch die Reihen gegangen. Man hat es abgeschrieben und von Hand zu Hand weitergereicht, hat es im Verborgenen angeschimmt. Man konnte es in der Zeit nicht so ohne weiteres veröffentlichen. Und man hat sich an diesem Lied und diesem Text gestärkt. Und die jungen Männer sind nicht zu zählen, denen diese Strophen während des Krieges im Angesicht des Todes Hilfe, Kraft und Hoffnung gegeben haben. Als dann nach kurzen 12 Jahren der ganze Spuk des sogenannten tausendjährigen Reiches verflogen war, da hat dieses Lied des Bethler Diakons Richard Lörcher einen regelrechten Siegeszug angetreten. Alte und Junge haben es aufgenommen, das Lied vom Reich unseres Gottes, von seiner Kraft und Herrlichkeit. Jesus Christus, König und Herr, sein ist das Reich und die Macht, die Kraft, die Ehre, gilt kein anderer Name, heut und ewig. Amen. In des jüngsten Tageslicht, wenn alle Welt zusammenbricht, wird zu Christi Füßen jeder bekennen müssen, Jesus Christus, König und Herr, dein ist das Reich, die Kraft, die Ehre, gilt kein anderer Name, heut und ewig. Amen. Meine Lieben, das ist unsere Zukunftsperspektive, die im Vater unser aufleuchtet. Aber dieses Reich Gottes ist nicht nur ein zukünftiges Reich, auf das wir warten. Nein, es hat angefangen mitten unter uns. Wir sehen heute schon die Spuren und Umrisse dieses Reiches Gottes. Und zwar entdecken wir es daran, wenn wir das Wort Jesu ernst nehmen, aus Lukas 17, Vers 21. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. 1976, schon ein bisschen länger her, war das erste Christifel in Essen in der Grugerhalle. Und da hat Manfred Siebald, der nur einen Tag jünger ist als ich, wir sind im selben Jahrgang geboren, ein Lied gemacht, vielleicht kennen das einige noch, Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Und in diesem Lied geht er auf die Frage ein, können wir jetzt schon singen und feiern? Hat sich schon was getan? Und dann gibt er die Antwort, ja. Denn Gott will die Erde erneuern und fängt bei uns schon an. Das Reich Gottes fängt ja da an, wo ein Mensch sein Leben unter seine Herrschaft stellt. Und da breitet sich das Reich Gottes aus. Und da, wo sich solche Menschen zusammenfinden in der Gemeinde, da baut Gott weiter sein Reich. Und so dürfen wir es jetzt schon erleben, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist. Gott kann unsere Gebete erhören. Denn sein ist das Reich und sein ist die Kraft in Ewigkeit. Unsere Welt sehnt sich nach Kraft, neudeutsch sagt man ja Power. Die Welt ist heute daran, die Kraft anzubeten, immer mehr Kraft haben. Nicht nur wie ein Mensch, sondern wie ein Pferd. Pferdestärken, PS, muss man haben. Aus dem Altertum sind uns so einzelne Menschen bekannt, die besondere Kraft hatten. Die nannte man Riesen. Das waren Einzelne. Aber heute will jeder ein Riese sein. Jeder Mann ein kleiner Herkules. Jeder Mann voll Geisteskraft, Nervenkraft, Muskelkraft. Und was setzt man alles dafür ein? Nun ist auch eine ganze Industrie entstanden, um die müden Kräfte des Menschen aufzupulvern. Die ganze Welt rennt heute nach Kraft, nach Power. Und so springen auch viele Kirchen darauf an. Robert Schuller war sehr clever, als er seine Kirche gründete. Und noch heute ist er ein Familienunternehmen geworden, strahlt sein Sohn die Sendung aus. Gibt es, glaube ich, auch bei Bibel TV zu sehen. Den alten habe ich immer gern gehört, den alten Schuller schon mal. In The Hour of Power, ne? Klingt ja gut. The Hour of Power, nicht? Die Stunde der Kraft. Eine gute Idee, aber eine gewisse gefährliche Tendenz, wenn wir den Gottesdienst nur noch so als Stunde der Kraft sehen, wo wir Kraft für uns suchen, Kraft für die kommende Woche, Kraft für meine Pflichten, Kraft zum Durchhalten. Hier wird der Blick von allen Kräften dieser Erde abgewendet im Vaterunser. Hier wird der Blick hingewendet zur Gotteskraft. Dein ist die Kraft. Und da sind wir wieder bei der Herrschaft Gottes. Und diese Kraft ist etwas anderes als die Kraft, die wir uns suchen oder die wir meinen, verbreiten zu können. Rudolf Bohren, ein Theologe, der mir sehr sympathisch ist in manchen seiner Aussagen, der hat einmal gesagt, wenn wir eben nur die Kraft für die Woche, die Kraft für unsere Pflichten suchen, dann machen wir aus dem Evangelium eine Kraftbrühe. Der Glaube und das Gebet haben dann nur noch so viel Wert, als sie uns Kraft geben. Dabei haben wir die Knie schon gebeugt vor den Götzen unserer Zeit, der Göttin Leistung, vor dem Götzen Erfolg und vor dem Götzen Kraft. Das Vaterunser, dein ist die Kraft in Ewigkeit, erinnert uns daran, wo die Kraft liegt. Und es fehlt dem Vater da oben nicht an Kraft, sein Reich geltend zu machen. Es fehlt vielleicht nur am Beten hier unten, dieser Kraft Raum zu schaffen. Und wenn wir so beginnen, die Kraft unseres Gottes anzubeten, dann hat er uns schon aufgerichtet. Und wir erfahren, dass wir beschenkte Leute sind. Und sicherlich haben wir alle schon die Erfahrung gemacht in unserer persönlichen Gebetszeit oder auch in einer gemeinsamen Gebetszeit, einer gemeinsamen Lobpreiszeit, wo uns die Größe und die Kraft Gottes bewusst wird und wir diese Kraft anbeten, preisen, loben, dass wir aufgerichtet werden und wir erfahren, wir sind beschenkte Leute. Weil Paulus auch in diesem Bewusstsein lebte und dachte, konnte er auch sein Gebet im Epheserbrief mit folgenden Worten beenden. Epheser 3, 14 bis 21, auch ein sehr interessantes Gebet für die Gemeinde, wer das nochmal nachlesen will, Epheser 3. Und da hat er auch zum Schluss wie so einen Lobpreis. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe seit Jahren so eine Gebetsliste, die wird immer länger mit verschiedenen Gebetsanliegen. Man kann ja nicht an jedem Tag für alles beten. Ich habe dann für jeden Tag, für Paderborn bete ich auch, weiß ich nicht mehr, welcher Tag das ist. An einem Tag steht auch Paderborn drauf, die Gemeinden, in denen ich predige. Und aber über dieser meiner Gebetsliste habe ich diesen Vers von Epheser 5 auch geschrieben. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles, was wir bitten oder verstehen. Dass wir bei unserem Beten damit rechnen können. Gott kann unsere Gebete erhören, denn sein ist die Kraft. Sein ist auch die Herrlichkeit. Herrlichkeit, das griechische Wort heißt Doxa, das in unserer Sprache, in unserem Fremdwort Doxologie ja auch auftaucht. Und Doxologie und Doxa heißt eigentlich so viel wie Lobpreis. Das Wort Doxa kann verschiedene Bedeutungen haben, von Meinung bis Plan, von Ansehen bis Ruhm, von Glanz bis Herrlichkeit. Hier im Vaterunser geht es um Herrlichkeit. Denn mit Herrlichkeit wird noch einmal eine ganz andere als bisherige, alles bisherige überschreitende und überstrahlende Seite Gottes genannt. Eine Seite, die uns hier zu sehen allerdings verwehrt ist. Mose wollte einmal die Herrlichkeit Gottes sehen, 2. Mose 33. Doch Gott hat ihm das versagt und begründet mit den Worten, kein Mensch wird leben, der mich sieht, also mich in meiner Herrlichkeit. Gott ist in seiner Herrlichkeit so anders, so unerträglich anders und heiliger als wir, dass der Prophet Jesaja bei seiner Vision, Jesaja 6, fast zu Tode erschreckt und ausruft, wehe mir, ich vergehe. Die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes ist in ihrer ganzen Fülle zu Gesicht zu bekommen, ist hier auf Erden nicht möglich. Das steht grundsätzlich noch aus. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, so formuliert es Paulus in dem bekannten Kapitel 13, 1. Korinther 13. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Dann aber. Mit den Worten des Vaterunsers in Ewigkeit wird diese Zukunft angedeutet. Und damit stößt es am Ende sozusagen noch einmal eine Tür auf, wirft es sozusagen einen verstohlenen Blick auf eine verheißene und erhoffte Welt, in der, wer es fassen kann, fasse es, einmal Gott selbst bei den Menschen sein wird. So hat es Johannes, der Apostel, in Offenbarung 21 formuliert. Gott selbst wird bei den Menschen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst wird ihr Gott sein. Und dann kommt der für mich tröstlichste Satz der Bibel. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das ist die Aussicht in Ewigkeit. Das ist die Aussicht, die beim Vater unser anklingt. Wie arm wären wir ohne diese Aussicht. Aber nun denkt vielleicht mancher von uns, ja, aber was wir sehen und erleben, ist doch oft alles andere als Herrlichkeit. Was können wir nur tun, damit die Herrlichkeit Gottes bei uns durchbricht und auch woanders in der Welt? Die Antwort ist einfach. Gottes Herrlichkeit zu sehen, war zu allen Zeiten eine Frage nach dem eigenen Standort. Und so ist es auch noch heute. Man kann diese Herrlichkeit nämlich nicht von außen erkennen. Wir bekommen sie so lange nicht in den Blick, als wir wie unbeteiligte Zuschauer distanziert und kritisch auf der Seite stehen. Nur von innen kann man das wahrnehmen. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Ich war zwar schon mal auch in Paderborn drin, aber ich habe nicht so sehr auf die schönen Fenster geachtet. Aber wenn man einen Dom besucht oder alte Kirchen, da sieht man von außen eigentlich, ja, die Fenster sind mehr oder weniger grau und staubig. Je nachdem, wann das letzte Mal von außen gereinigt werden, ist bei Domen und großen Kirchengebäuden schwierig. Aber wenn man so ein Gebäude von innen betritt, dann leuchten diese Farbfenster auf und auch mit ihren Botschaften. Aber dieses Aufleuchten, die Herrlichkeit dieser Farbfenster erlebt nur der, der so eine Kirche, so einen Dom von innen betritt. Müssen nicht darum so viele Menschen sich enttäuscht von Jesus Christus und seinen Gemeinden abwenden, weil sie nicht zu ihm nach innen gehen, weil sie es vermeiden wollen, dass dieser Herr ihnen zu nahe kommt? Und deshalb ist einst auch Pontius Pilatus nicht dahinter gekommen, dass ihn Jesus nicht irgendein beliebiger Angeklagter, sondern der Herr der Herrlichkeit vor ihm stand. Wer Gottes Herrlichkeit sehen will, dem wird der Weg nach innen, der Aufbruch zu Jesus Christus nicht erspart. Diese ganz persönliche Hinwendung, die Bibel nennt das Buße, Umkehr. Und es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir auch so eine Erfahrung machen können oder vielleicht auch machen müssen. Ich erinnere an Psalm 73, wo Asaf seine Zweifel nennt. Fragen, die wir ja heute auch manchmal haben, warum geht es den Gottlosen so gut, fragt Asaf im Psalm 73. Und dann geht das 16 Verse lang, dass er seine Klagen, seine Fragen ausschüttet. Und dann kann man in diesem Psalm die Wende beobachten, Vers 17, dann sagt er, bis ich ging in das Heiligtum Gottes, vermutlich vor einem Tempel, oder hatte eine Stunde der Gottesbegegnung. Und nach dieser Gottesbegegnung hatte er eine andere Perspektive. Die Gottlosen, die er so beneidete, denen es scheinbar so gut ging, sah er nun von ihrem Ende her. Er hatte eine andere Perspektive nach der Begegnung im Heiligtum. Gott loben heißt, die Dinge von ihrem Ende her zu sehen. Helmut Thielig hat einmal gesagt, Wer von uns gar nicht mehr aus noch einweist, der soll einmal alles hadern und vielleicht sogar alles bitten, einen Augenblick lassen und soll getrost einmal loben, damit er sich auf dieses Ende der Wege Gottes einspielt, wo die ewige Liturgie in dem Himmel erklingt. Nichts verändert uns so, und gerade in den dunkelsten Augenblicken unseres Lebens, wie das Lob Gottes. Und wie recht hat er. Nichts verändert uns so wie das Lob Gottes. Einen Menschen kann man nur loben, wenn man gesehen hat, was er leistet. Das tun wir ja meistens bei Kindern bewusst auch. Ich habe hier mal das Motto, hast du heute schon dein Kind gelobt, Kinder zu fördern oder auch Menschen wertzuschätzen. Eine wichtige Sache in Betrieben, dass man Mitarbeiter wertschätzt, sie lobt. Aber eben, das macht man dann meistens, wenn man gesehen hat, was er leistet. Gott muss man loben, um zu sehen, was er leistet. Und darum sollen wir ihn gerade in den ausweglosesten Augenblicken unseres Lebens loben. Dann lernen wir auch für unser Leben den Ausweg zu sehen. Einfach deshalb, weil Gott am Ende aller Wege und Sackgassen steht. Und jetzt noch zwei, drei Sätze zum Amen, da sind wir fertig. Amen. Mit dem abschließenden Amen wechselt also noch einmal sozusagen der Gebetsmodus des Vaterunsers. Während die Anrede, unser Vater, zu Beginn und dann die vielen Bitten im Hauptteil und schließlich der Lobpreis am Ende, ganz in der Konzentration auf unser Gegenüber, auf Gott hingesprochen sind, richtet sich im Amen die Konzentration auf uns, Beter, auf uns selbst. Und damit findet ein Perspektivwechsel statt. In seinem berühmten Vaterunser-Lied begründet Martin Luther diesen Perspektivwechsel. Er sagt in einer Strophe, damit, dass wir ja nicht zweifeln dran, was wir hiermit gebeten haben. Das ist der Sinn des Amen. Damit wir ja nicht zweifeln dran, was wir hiermit gebeten haben. Wer Amen sagt, der nimmt nicht nur Gottes Verheißungen, sondern auch eben seine eigenen Worte ernst und damit sich selber in die Pflicht. Wenn wir beim Vater unser Amen sagen, dann sagen wir ganz schlicht, jawohl, ich will, dass dein Name geheiligt werde. Ich will, dass dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und mich verlangt nach dem, was zum Leben nötig ist, nach Vergebung, nach Nähe, nach Erlösung von dem Bösen. Und in diesem Sinne sage ich jetzt auch ganz schlicht und einfach Amen.